Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Wir hören, wie in Halle der Opfer des antisemitischen Anschlags vor einem Jahr gedacht wurde und sprechen über den Beschluss, einen Erinnerungsort für die nationalsozialistischen Opfer in ganz Europa zu schaffen. Außerdem in Oberhausen wurde Sascha Stanicets Roman Herkunft auf die Bühne gebracht und in Basel inszenierte Anto Romero Nunes Ovids Metamorphosen. Das Leben ist kurz und schön, sagte Ismet Tekin heute in Halle. Und auch, dass man deshalb für die Zukunft so kämpfen müsse, als ob man nie sterben würde. Vor einem Jahr am höchsten jüdischen Feiertag erschoss der Neonazi Stefan B. zwei Menschen, weil es ihm nicht gelungen war, in die Synagoge einzudringen und dort ein Massaker unter den Gläubigen anzurichten. Eines der Opfer starb in Ismet Tekins Imbiss. Heute am Jahrestag des Anschlags gedachte man in Halle der Opfer mit einer Schweigeminute, mit Glockengeläut, Kranzniederlegungen und einer Menschenkette, mit Diskussionen und einer Gedenkveranstaltung, bei der jüdische Repräsentanten, Regierungspolitiker aus Sachsen-Anhalt und Bundespräsident Steinmeier sprachen, vor den Angehörigen der Ermordeten und Vertretern der Gesellschaft.
Es kommt fast einem Wunder gleich, dass dieser grausame Plan scheiterte. Dieses Wunder verdanken wir, ja, auch einer Tür, einer alten, hölzernen Tür. Sie, nur sie hat ein Blutbad verhindert. Das Bild dieser Tür mit ihren Einschusslöchern hat sich mir ebenfalls tief eingeprägt. Diese Tür ist ein Sinnbild für die Wunde, die dieser 9. Oktober 2019 gerissen hat. Aber für mich ist diese Tür auch ein Symbol der Stärke und des Zusammenhalts. Das ist auch die Botschaft der jungen Künstlerin Lydia Edel, die Tür, wie ich finde, so wunderbar zum Denkmal umgestaltet hat. Die Synagoge hat jetzt eine neue Tür, eine, die noch stärker, noch wehrhafter ist.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Niklas Ottersbach, Deutschlandradio-Korrespondent in Sachsen-Anhalt, hat die Gedenkfeier besucht. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und gefragt, ob der Bundespräsident die Aufgaben des Bundes wie der Gesellschaft zum Schutz der Bürger in unserem Land mit der gebotenen Entschlossenheit benannt hat.
Also ich finde, Steinmeier hat eine gute Rede gehalten. Er hat von Wut und von Scham geredet, dass jüdische Gotteshäuser in Deutschland geschützt werden müssen. Er hat an die lange Liste antisemitischer Anschläge in Deutschland erinnert. Und er hat auf Floskeln verzichtet, wie das war ein Angriff auf uns alle. Stattdessen hat er die These vom Einzeltäter kritisiert oder besser gesagt hinterfragt und nochmal gesagt, dass das Umfeld von diesen Leuten einfach viel früher hätte reagieren müssen oder beziehungsweise es fängt viel früher an als mit einem Anschlag. Und am Ende hat er dann damit geschlossen, ja, hat nochmal an den Zusammenhalt der Gesellschaft appelliert. Insgesamt finde ich eine Rede, die gut war und er hat die Aufgaben da, finde ich, gut beschrieben.
Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht ist kürzlich vom Antisemitismusbeauftragten des Bundes kritisiert worden, weil er gesagt hatte, dass mehr Polizeischutz vor jüdischen Einrichtungen an anderer Stelle fehle. Der Vorsteher der jüdischen Gemeinde Halle hat das in seiner Rede aufgegriffen.
Und dann kommen Kommentare. Selbstverständlich, Polizei kann nicht da sein, weil die bewachen jetzt Synagoge im Paulusviertel, also die Synagoge, wo dieses Attentat gewesen ist. Das war für mich sehr schmerzlich und für die Gemeinde auch, als ich das erzählt habe. Und noch schmerzlicher war die Situation vor einigen Tagen, als ungefähr ähnliche Situation aus der Gemeinde Dessau von meinen Freunden aus Dessau berichtet wurde, dass auch wieder Begründung für Engpässe bei der Polizei, bei der Polizeiarbeit werden durch Schutz der jüdischen Gemeinde oder Synagoge begründet. Und das wurde gemacht von Innenminister dieses Landes. Das hat mich wirklich erschrocken und ich habe keine Erklärung dafür.
Ist denn der Innenminister auf die Kritik an ihm bei der Gedenkveranstaltung eingegangen?
Also das, was ich mitgekriegt habe, würde ich sagen, nein. Also ich habe ja auch mit Josef Schuster geredet, das ist der Präsident des Zentralrats der Juden, der ja auch diese Kritik geäußert hat am Montag. Und ich habe ihn gefragt, ja, Herr Schuster, sind Sie jetzt mit Herrn Stahlknecht heute nochmal zusammengekommen? Konnten Sie sich da nochmal aussprechen? Und da hieß es, nein, das ist nicht passiert. Also die saßen im selben Raum und haben nicht miteinander geredet. Also da scheint doch eine gewisse Sprachlosigkeit zu herrschen. Holger Stahlknecht hat sich am Dienstag geäußert zu der Kritik und hat gesagt, er sei da missverstanden worden und für ihn hätte die Sicherheit für das jüdische Leben oberste Priorität. Und wenn er da missverstanden worden sei, dann tue ihm das leid. Also so eine Art halbe Entschuldigung war das am Ende. Aber natürlich, der Druck ist groß. Die Opposition im Magdeburger Landtag fordert seinen Rücktritt. Und insgesamt, ja, hat der Innenminister da kein gutes Bild abgegeben. Weil was er ja gesagt oder impliziert hat, ist, dass Juden eine privilegierte Gruppe seien. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil Juden von Nazis angegriffen werden und nicht irgendwie ein Privileg hätten, dass sie jetzt Polizeischutz bekommen. Also das ist wirklich sehr problematisch, diese Aussage.
Die Antifa in Halle hat in der Nacht zum Montag viele Stromkästen mit der Aufschrift Niemals vergessen, Kevin und Jana besprüht. Jetzt sind die Gedenkgraffitis mit roten Hakenkreuzen beschmiert worden. Solche Provokationen sind natürlich unheimlich hart. Sind das die einzigen? Und wo steht denn die Stadt im Kampf gegen rechten Terror ein Jahr nach dem Anschlag?
Also die Sache mit den Hakenkreuzen, das ist nicht ganz neu. Also auch nach dem Anschlag gab es hier ja antisemitische Vorfälle. Es gab einen Mann, der den Hitlergruß auf dem Marktplatz gezeigt hat. Dann gab es auch diverse Hakenkreuzschmierereien, übrigens auch vor der jüdischen Gemeinde in Halle. Da soll dann, das ist nochmal eine extra Geschichte, ein Polizeibeamter, der gerufen wurde, der den Sachbestand da aufnehmen sollte, der soll das vertuscht haben. Das war so ein Hakenkreuz aus Stoff. Und gegen den wird jetzt wegen versuchter Strafverheitelung im Amt ermittelt. Und das ist natürlich etwas, wo auch die jüdische Gemeinde sagt, alle Alarmglocken an. Das erschüttert die natürlich, dass die Leute, die für den Schutz auch zuständig sind, ja, dass es da teilweise Leute gibt, die selber dieses Gedankengut haben. Es ist nicht ganz so einfach zu sagen, wie alle, es ist sozusagen, ich will jetzt nicht das Bild komplett schwarz malen, weil es gibt ja auch eine sehr agile Zivilgesellschaft, die sich zur Wehr gesetzt hat, die Lichterketten, die Mahnwachen, die Demonstrationen. Ich will nur mal daran erinnern, dass die rechtsextreme identitäre Bewegung hier in Halle, die hatten ja dieses Hausprojekt, wo da sozusagen Nazis mit Bücherregal sich da sesshaft machen wollten, die sind am Ende vergrault und vertrieben worden, weil eben eine sehr wachsame Nachbarschaft da jahrelang dagegen demonstriert hat. Also das war sicherlich ein Erfolg. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch sehr viele rechtsextreme Vorfälle, Straftaten in Sachsen-Anhalt insgesamt. Aber Halle ist da noch als größte Stadt in Sachsen-Anhalt noch mal vorne dran.
Wir wissen, dass ein Tag wie der heutige einer ist, an dem symbolische Akte großgeschrieben werden und passieren. Das ist auch wichtig. Sie hatten jetzt ein Beispiel genannt. Darüber hinaus, was passiert in der Zivilgesellschaft in Halle in Sachsen-Anhalt?
Also die Zivilgesellschaft, da würde ich jetzt mal verschiedene Organisationen rausnehmen. Da ist zum einen die mobile Opferberatung für rechte Gewalt, die zum Beispiel die Tekin-Brüder hier, die Imbissbetreiber des Kiezdöners, die letzten Monate begleitet haben und auch wieder aufgebaut haben. Der Kiezdöner war der zweite Tatort am 9. Oktober 2019, wo Kevin erschossen wurde, ein 20-jähriger Maler. Und die Kiezdöner-Betreiber Ismet Tekin und sein Bruder Rifat, die waren im März, April am Boden. Also Corona, keine Kunden und die waren kurz davor, ihren Laden aufzugeben. Und jetzt läuft es wieder besser, auch dank der Unterstützung von bestimmten Organisationen. Mobile Opferberatung für rechte Gewalt, Halle gegen Rechts, Miteinander e.V. Das sind so verschiedene zivile Bündnisse, die eben nicht nur dieses punktuelle Gedenken einmal im Jahr machen, sondern die begleiten die länger und die machen regelmäßig Demonstrationen und Projekte. Also das ist schon sehr, sehr hilfreich und geht weit über das hinaus, was der Staat jetzt zum Beispiel macht. Und nur nochmal zum Schluss, nochmal zu Ismet Tekin. Dem geht's wieder besser. Die Jüdische Studierendenunion Deutschland hat so eine Spendenaktion gemacht. 30.000 Euro sind dabei zusammengekommen und die fließen jetzt in den Laden und er möchte jetzt ein Frühstückscafé eröffnen.
In Halle ist heute an mehreren Plätzen des Anschlags auf die Synagoge und der Ermordung von zwei Menschen gedacht worden. Niklas Ottersbach hat uns geschildert, wie er die zentrale Gedenkfeier erlebt hat und wie die Zivilgesellschaft sich engagiert dafür. Besten Dank.
Ja, gerne.
2019 erhielt Sascha Stanišić für seinen Roman Herkunft den Deutschen Buchpreis. Ein Jahr später liegt eine Theaterfassung vor, obwohl das assoziative, reflektierende und auf mehreren Handlungsebenen spielende Buch nicht gerade nach einer klassischen Dramatisierung schreit. Stefan Keim hat in Oberhausen die Uraufführung der Bühnenversion von Herkunft besucht. Guten Abend, Herr Keim.
Guten Abend.
Das Buch hat starke autobiografische Züge und die Geburt des Autors wird auf der Bühne auch fabuliert.
Am 7. März 1978 wurde ich in Visegrad an der Drina geboren. In den Tagen vor meiner Geburt hatte es ununterbrochen geregnet.
Der März ist der verhassteste Monat in Visegrad, weinerlich und gefährlich. In den Bergen schmilzt der Schnee und die Flüsse steigen den Ufern über die Köpfe. Auch meine Drina war nervös. Die halbe Stadt stand unter Wasser.
Als bei meiner Mutter die Wehen anfingen, brüllte ein heftiger Sturm über der Stadt. Der Wind bog die Fenster im Kreißsaal und wirbelte Gefühle durcheinander. Und inmitten einer der Wehen, da schlug auch noch ein Blitz ein. So dass alle dachten,
aha, so.
Hier kommt also der Teufel auf die Welt.
Mit 14 Jahren musste Sascha Stanišić aus Bosnien fliehen. Er kam nach Heidelberg. Im Roman beschreibt er Stationen seines Lebens. Da scheint es ja irgendwie unausweichlich, ihn in irgendeiner Form auf die Bühne zu bringen. Wie, Stefan Keim, geschieht das in Oberhausen? Ja.
Die drei, die wir gerade gehört haben, die verkörpern ihn auf der Bühne. Das sind Henry Morales, Ronja Oppelt und Daniel Rothaug. Und der Ausschnitt ist auch ziemlich typisch für den Stil, den diese Aufführung findet. Oder zumindest für einen Stil. Also die Texte kommen verhältnismäßig schnell. Sie werden auch mit ein bisschen Slapstick und mit viel Spiellust aufgeladen. Es liegt oft eine Musik darunter, die wir gerade auch gehört haben, die oft so ein paar Balkan-Anklänge hat, aber auch ein paar romantische Fetzen zu erkennen gibt. Es ist eine Bühne, die sich oft dreht. Es sind noch drehbare Bühnenelemente, Buchstaben darin. Es ist also unglaublich viel los auf der Bühne. Allerdings passt das, also dieser Teil des Abends, für mich nicht unbedingt zu den Texten, denn die sind ja sehr vielschichtig. Was wir gerade gehört haben, ist ja ein sehr konkreter Ausschnitt. Aber wie Sie ja gerade schon gesagt haben, es ist viel Reflexives, es ist auch sehr viel genau und schön formuliert. Ist dabei, das geht in den hektischen Momenten der Inszenierung doch ein bisschen unter.
Und auf welche Aspekte konzentriert sich dann die Aufführung?
Das ist das große Problem, eigentlich auf keine besonderen. Also Sascha Havemann scheint, das Ganze dauert auch 2-3 Viertelstunden ohne Pause, scheint den Versuch unternommen zu haben, wirklich so viel es irgendwie geht, in diesen Abend hineinzupressen. Aber er hat dann doch auch genug Theatergefühl, um zu sehen, dass es dann Momente gibt, wo der Abend zur Ruhe kommen muss. Und sobald das passiert, dann sind auch die Qualitäten des tollen Oberhausener Ensembles zu spüren. Dann gibt es sehr, sehr dicht Momente. Also vor allen Dingen, es gibt ja so eine Großmutter, die in dem Ex-Jugoslawien, im jetzigen Bosnien dann bleibt und sie wird dement. Und das ist auch eine fast schon herzzerreißende Geschichte, wenn dann der Erzähler, also dieser Sascha Stanišić, dann auch feststellt, Herkunft, ein großer Teil meiner Herkunft geht mit den Gedanken meiner Großmutter verloren. Diese Großmutter wird auch von zwei Schauspielerinnen gespielt, von Anna Polke und Lise Wolle. Und dieses Hinabgleiten in die Demenz, das kurz wieder auftauchen oder wie Stanišić das sagt, Inventur machen, das sind zum Beispiel ganz große Momente.
Das heißt, es sind auch Momente, die eher philosophische Gedanken inspirieren. Und wie konkurrieren die dann vielleicht auch mit den konkreten Bildern der Aufführung?
Ja, das ist wiederum ein Problem. Die Bilder sind verhältnismäßig offen. Also das Bühnenbild von Wolf Gutjahr funktioniert, das lässt viele Assoziationen zu. Aber ich glaube, da könnte man fast ein bisschen grundsätzlich werden, was Literaturadaption angeht. Ich glaube, es ist wichtig, gerade bei solchen starken Texten, damit man sie nicht irgendwie in so eine Bühnenmaschinerie hineinwirft, wo sie dann auch teilweise zermahlen werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch die Fantasie des Publikums arbeiten lässt. Und das ist in den Szenen, wenn die Schauspieler zu sehr schäumen, wenn sie drehen und vielleicht sogar durchdrehen und vielleicht auch durch die Musik nicht gegeben, denn die Musik ist ständig illustrativ. Die ist fast immer unten drunter und sie hat mich teilweise richtig genervt, weil sie eben auch, wie das so in vielen deutschen Fernsehspielen auch ist, keine richtig eigene Dimension hat, sondern einen so ein wenig zusoßt. Also ich will jetzt nicht zu kritisch klingen, der Abend hat doch wirklich hervorragende Momente und ganz große Seiten, aber eben auch diese großen Schwächen. Und eben weil er zwischendurch so stark ist, fallen die Schwächen natürlich noch mehr auf.
Natürlich ist es unheimlich schwierig, dass eine Aufführung einem Buch gerecht wird, das vor allen Dingen so vielschichtig ist. Nun könnte man sagen, letztlich ist das nebensächlich, aber irgendwie doch nicht, ne?
Ja, das ist so die Geschichte. Und ich glaube, hier geht's nach hinten los. Ich glaube, Sascha Havemann, der ja auch die Stückfassung gemacht hat, hat sich da wirklich eine unglaubliche Mühe gegeben. Ich habe auch gehört, dass Stanišić überhaupt erstmal gar nicht so begeistert davon gewesen ist, dass sein Buch ins Theater kommt. Er wollte ihm also wirklich gerecht werden und so viel abbilden, wie es irgendwie geht. Meistens kommt man doch aber viel mehr und enger an den Geist eines Buches heran, wenn man da etwas freier umgeht und sich überlegt, gerade im Theater auch, was ist der Kern, den ich jetzt mit diesem Buch erzählen will? Was interessiert mich daran? Und ich habe nur mitbekommen, den interessiert eigentlich alles, den Sascha Havemann, der liebt dieses Buch. Er ist ein Schauspielerregisseur. Jede Schauspielerin, jeder Schauspieler hat große Auftritte, aber ein bisschen kommt das nicht so richtig zusammen in eine theatergemäße Form.
In Oberhausen ist heute die Bühnenfassung von Sascha Stanišić Roman Herkunft uraufgeführt worden. Für Fazit war Stefan Keim im Theater. Vielen Dank für Ihren Premierenbericht.
Gerne.
In den Metamorphosen erzählte der römische Dichter Ovid die Geschichte der Welt von ihren Anfängen bis hin zu seiner Gegenwart. Und das war das erste Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Anarchisch ist die Kraft der Verwandlung, für die er Bilder und Worte findet. Alles ist in ständiger Veränderung begriffen, löst sich auf, wechselt die Form, lebt weiter. Als neuer Co-Direktor am Schauspiel Basel hat Antu Romero Nunes die Metamorphosen inszeniert. Und für uns ist Michael Lages zur Premiere nach Basel gefahren. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Theater fangen in dieser Spielzeit an, wieder zu öffnen. Die Pandemie hat unsere Sicht aufs Leben verändert. Routine und Selbstverständlichkeiten auch an Bühnen sind durchgerüttelt worden. Da passt ein Stück, das von fortwährender Verwandlung handelt, doch wunderbar in unsere Zeit. Hat Sie der Abend, Michael Lages, gepackt?
Leider nicht wirklich. Vom Thema her möglicherweise schon, also das ist einfach eine Ansammlung von ziemlich tollen Texten und Geschichten, die die Bildungsbürgergesellschaft in vielen anderen Kategorien danach auch im Theater wiederfindet. Es gibt zum Beispiel auch eine Medea darin. Es gibt unglaublich viele Geschichten, die ins römische Altertum passen und danach immer aktuell geblieben sind. Orpheus beispielsweise und gleichzeitig aber auch Morpheus, der Traumgott. Und das sind unglaublich viele bunte Geschichten, die Antu Romero Nunes tatsächlich formen wollte. Das merkt man am Anfang. Da sitzen sämtliche Götter um Zeus herum. Zeus übrigens, der eine Frau ist, und Hera, seine Frau, ist ein Mann. Und das wird den ganzen Abend auch weiterhin beschäftigen. Und diese Götter spielen sich quasi diese Geschichten, in denen sie Mensch werden können oder müssen oder auch gar nicht wollen, spielen sie sich gegenseitig vor. Eine Grundidee, die über die erste, Stunde ganz gut hält, aber relativ bald danach gerät der Abend ziemlich außen Fugen, wird elendlang und leider auch ein bisschen langweilig.
Wie rasant wechseln denn diese Götter und Göttinnen, Helden, Menschen, Scheusale und Musen ihren Platz in den
Zu Anfang eigentlich überhaupt nicht. Da sitzen sie sozusagen aufgereiht wie die Hühner auf der Stange im tieferen Hintergrund der Bühne, haben alle so ein bisschen was Römisches an, also so gelbes Walle-Walle-Zeug mit nicht sehr viel drunter und so römische Frisuren und beginnen sozusagen so die Geschichten aufzublättern. Und solange das passiert, solange sie immer an dieses Kollektiv gebunden bleiben, bleibt es ziemlich interessant. Zumal der Abend, das ist sehr wichtig, auch die ganze Zeit eine Art Grundsound hat, ein Quintett von Basler Musikern, die das begleiten. Und immer mal wieder bricht auch der eine oder die andere von den Göttinnen und Göttern aus und übersetzt, das ist das Wichtige daran, die alten Geschichten mit Musik und mit überwiegend amerikanisch gesungenen Songs in einer Art von Gegenwart.
Also das Theater hat uns ein paar Szenenausschnitte von der Generalprobe geschickt und wie gesagt, es wurde nicht nur gesprochen. Romero Nunes denn Musik und solche Einlagen eher sparsam eingesetzt oder gab es viel von solchen Aufführungen?
Also ich glaube, jeder vom Ensemble hat einen Song. Das war übrigens gerade Michi Klammer, den die Gorki-Kundschaft in Berlin aus den vergangenen Jahren bei Armin Peters eventuell noch ganz gut kennt. Die musikalische Durchsetzung ist eigentlich immer sozusagen zu Schwerpunkten geformt. Also wenn eine Geschichte eben aus den Metamorphosen und manchmal auch ein bisschen dazu erfundene Geschichten vom Ensemble, wenn die kulminieren, also auf einen bestimmten Punkt zu laufen, in dem Fall ist es der blinde Seher Teiresias, der auf diesen blinden Song schließlich verfällt, dann hat das alles seinen Sinn, wie überhaupt der Abend durchaus dramaturgisch gut gemacht ist. Er kann aber, wie man so sagt, die Tinte nicht halten. Die Szenen sind manchmal irrsinnig lang und kommen überhaupt nicht zur Sache. Diese ganze Orpheus-Morpheus-Geschichte mit den Geschlechtertauschen, die geht völlig aus dem Rahmen, die geht völlig aus dem Ruder. Der Abend ist dann schlussendlich über 3,5 Stunden lang und das Beste sind wirklich einige Miniaturen, wie beispielsweise dieser Medea-Monolog, den ich schon kurz erwähnt habe. Da rechnet die Medea einfach mal nach, wie denn das wohl wäre, wenn sie eine brave Hausmutter bei Jason zu Hause würde und alles richtig machen würde und nicht die ewige Widerständlerin bleiben würde, die sie von Anfang an war. In diesen Momenten, wenn die Geschichten stark fokussiert werden auf manchmal nur ein paar Minuten, dann kann dieser Abend sehr stark sein. Ansonsten ufert er aus, er ist teilweise unsäglich albern. Das war ja schon immer ein Problem mit Romero Nunes, auch in Hamburg und überall. Und der Abend gewinnt wirklich die ganze Zeit über nicht an Form dazu, sondern nach dem Beginn verliert er eigentlich immer mehr Form. Und auch als sie zum Schluss dann nochmal ein richtiges Bühnenbild aufbauen und so eine Art Familienaufstellung ausprobieren, wird es auch nicht besser. Das ist ein, tut mir schrecklich leid, aber mit großer Ambition vergeigter Abend.
Anto Romero Nunes hat Ovids Metamorphosen in Basel inszeniert. Den neuen Co-Direktor des dortigen Schauspiels können Sie im Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur hören und in der aktuellen Ausgabe des Podcasts übrigens auch die Bühnenbildnerin Victoria Beer. Sie näht Kostüme für Nunes-Aufführungen und die Stücke von Herbert Fritsch. Unser Theaterkritiker in Basel war Michael Lages.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jedicke.
Die iranisch-amerikanische Autorin Dina Najeri erhält den diesjährigen Geschwister-Scholl-Preis. Sie werde für ihr Buch Der undankbare Flüchtling ausgezeichnet, teilte der Börsenverein des deutschen Buchhandels mit. Zur Begründung heißt es, Najeris Buch erinnere an eines der wichtigsten globalen Themen unserer Zeit, die derzeit rund 80 Millionen Menschen, die sich weltweit vor Konflikten und Kriegen auf der Flucht befinden. Die 41-jährige Autorin war selbst als Kind mit ihrer Familie aus dem Iran in die USA geflüchtet. Im Bayerischen Rundfunk sagte sie:
Unseren Startpunkt als gegeben anzusehen, ist wie ein Instinkt. Wir halten das, womit wir anfangen, für unser Recht. Wir denken, ich bin in den USA, in Europa oder wo auch immer geboren und deshalb ist das mein rechtmäßiger Platz. Die anderen kommen aus einem anderen Land, also ist das ihr rechtmäßiger Platz. Niemand verdient sein Geburtsland. Wenn wir Flüchtlingen die Tür öffnen, sie willkommen heißen in unserer Gemeinschaft, tun wir schlicht, was richtig ist. Dafür verdienen wir noch keine Dankbarkeit. Und wir sollten aufhören, diesen Menschen das Gefühl zu geben, dass sie dankbar sein müssen.
Die iranisch-amerikanische Autorin Dina Najeri. Die Skulptur Man in a Cube, die der chinesische Künstler Ai Weiwei für das Reformationsjubiläum 2017 entworfen hat, wird im Innenhof des Eisenacher Lutherhauses dauerhaft ausgestellt. Im vergangenen Jahr hatte die Stiftung Lutherhaus das Kunstwerk, das heute übergeben wurde, erworben. Die Kulturstiftung der Länder förderte den Kauf mit 100.000 Euro. Die beiden jeweils 1,50 Meter hohen Betonscheiben der Skulptur zeigen einen aufgeschnittenen Block, in dessen Hohlraum der Abdruck vom Körper des Künstlers zu sehen ist. Mit der einsamen Gestalt in dem Betonkubus verarbeitete Ai Weiwei seine Zeit in chinesischer Haft und die damit verbundene Erfahrung von Isolation. Die Theater am Broadway in New York bleiben in der Corona-Krise deutlich länger geschlossen als bislang geplant. Alle Aufführungen bis einschließlich 30. Mai 2021 wurden abgesagt. Das teilte die Broadway League, die Dachorganisation der Theater, mit. Zunächst hatten die Betreiber gehofft, ihre Häuser, die bereits seit Mitte März geschlossen sind, im September wieder öffnen zu können. Dann war der Start für den Jahresanfang 2021 angedacht. Die Corona-Krise trifft die Kulturbranche der Millionenmetropole New York, die im Frühjahr eines der weltweiten Zentren der Pandemie war, seit Monaten hart. Die renommierte Metropolitan Opera hat ihre Wiedereröffnung sogar bereits auf Ende September nächsten Jahres verschoben.
Sollte Deutschland im Zentrum der Hauptstadt einen Gedenkort allein für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs errichten oder sollte besser an alle Opfer des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges im Osten Europas erinnert werden? Über diese Frage ist jahrelang gestritten worden. Heute nun wurde im Bundestag über einen künftigen Erinnerungsort debattiert. Wir hören die CDU-Abgeordnete Gitta Konnemann.
Mit Beginn der deutschen Besatzung im September 1939 wurde Polen zum ideologischen Experimentierfeld. Die polnische Bevölkerung hat unvorstellbar gelitten. Hunderte von Dörfern standen in Flammen. Vergewaltigungen, öffentliche Hinrichtungen und Plünderungen waren brutaler Alltag im nationalsozialistischen Terror. Polen wurde zum Wartezimmer für den Völkermord. Aber ist uns das heute noch bewusst? Wissen wir, dass Zerstörung, Verwüstung, Elend der deutsche Vernichtungskrieg auch über weitere Länder brachte, auch in Osteuropa, über die Sowjetunion, über die Bevölkerung des heutigen Belarus oder über die Ukraine? Ist uns das Ausmaß heute noch bewusst?
Der Bundestag hat heute beschlossen, einen Erinnerungsort für die nationalsozialistischen Opfer in ganz Europa zu schaffen. Damit ist ein Rahmen vorgegeben, aber eine Arbeitsgruppe der Bundesregierung muss noch die konkreten Details erarbeiten. Martin Aust lehrt osteuropäische Geschichte an der Universität Bonn. Er engagiert sich seit geraumer Zeit für einen Erinnerungsort, der die gesamteuropäischen Verwüstungen und Verbrechen im Zweiten Weltkrieg in den Blick nimmt. Jetzt sind wir miteinander verbunden. Guten Abend, Herr Aust.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Werten Sie den Beschluss auch, wie es Redner verschiedener Fraktionen getan haben, als einen Meilenstein in der deutschen Erinnerungskultur?
Ja, ich denke, es ist vollkommen angebracht, von einem Meilenstein zu sprechen. Denn wie es schon in der Anmoderation anklang, über diese Frage ist lange gesprochen worden. Es lagen verschiedene Vorschläge vor. Und besonders innerhalb des letzten Jahres war die Diskussion zwischen Politik, Medien und Wissenschaft sehr intensiv. Und insofern bin ich froh und begrüße den Beschluss des Bundestages heute sehr.
Warum ist es so wichtig, einen Ort wirklich für alle Opfer zu schaffen?
weil unsere Vorfahren, die die Verbrechen im Nationalsozialismus verübt haben, uns ein sehr schweres Gepäck Erinnerungsverantwortung aufgeladen haben, das sehr viele Gruppen von Opfern betrifft. Und womit der Bundestag sich befasst hat, stand ja unter dem Imperativ, eine Leerstelle der Erinnerung zu schließen. Und wenn man diese Leerstelle schließen wollte, indem man eine Opfergruppe nach der anderen mit eigenen Erinnerungsprojekten abarbeitet, dann schafft das sehr viel Konkurrenz, sehr viele schwierige Abwägungsfragen. Und von daher halte ich es für richtig, dass der Bundestag heute eine politische Willensbekundung beschlossen hat, zu sagen, niemand wird vergessen, wir werden an alle Opfer dieses Vernichtungskrieges erinnern.
Die Idee, einen Gedenkort für die Opfer aus Osteuropa zu errichten, geht auf den Historiker Peter Jahn zurück. Er hat diese Idee 2013 dann aufgebracht. 4 Jahre später kam die Idee auf, ein Mahnmal für die polnischen Opfer zu schaffen. Warum hat es wiederum mehrere Jahre gebraucht, um aus dieser Konkurrenzsituation im Gedenken herauszukommen?
Ich habe im Rückblick fast den Eindruck, dass es anfangs gar keine Konkurrenzsituation gewesen ist. Peter Jahn hatte einen Gedenkort vorgeschlagen für die Opfer von NS-Lebensraumpolitik in Polen und der Sowjetunion. Hatte also den ganzen Osten Europas im Blick. Aber diesem Vorschlag von 2013 ist, denke ich, die russische Annexion der Krim und Russlands verdeckter Krieg im Donbass zum Verhängnis geworden. Das hat das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine schwer belastet und hat offenbar auch den Deutschen vermittelt, dass es momentan schwierig ist, über Geschichte mit unseren östlichen Nachbarn zu sprechen. Und der Vorschlag von Florian Mausbach und Dieter Bingen 2017, der speiste sich ja sehr stark aus Erfahrungen, die der Sohn von Florian Mausbach beim Studium in Warschau gemacht hat. Also das ist ein Vorschlag, der aus Warschauer Erfahrungen kam, die den Vorschlag von Peter Jahn gar nicht auf den Schirm hatten. Und insofern lief das dann eine Zeit lang parallel nebenher.
Beide Mahnmale bzw. Erinnerungsorte zusammenzudenken, das ist das, was man einen Kompromissvorschlag nennt. Der kam vom Polen-Institut und von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Wie, Herr Aust, meinen Sie denn, wird der heutige Beschluss des Bundestags in Polen gesehen?
Ich denke, er wird wahrscheinlich unterschiedlich aufgefasst werden. Wir müssen damit rechnen, dass es enttäuschte Stimmen aus Polen gibt, aus der polnischen Regierung, aus der Regierungspartei PiS. Es hat auch polnische Historiker gegeben, die sich für das Polen-Denkmal in Berlin ausgesprochen haben. Aber wir sollten nicht übersehen, dass auch der Umgang mit Geschichte in Polen nach wie vor pluralistisch ist und dass es auch andere Stimmen gibt, wie zum Beispiel den Warschauer Historiker Włodzimierz Porodzie, der letztes Jahr gesagt hat, er sehe nicht die Notwendigkeit eines solchen Denkmals. Also ich habe die Hoffnung, dass wir gegenüber unseren polnischen Nachbarn um Verständnis werben können, dass wir nicht allein der polnischen Opfer, sondern auch der übrigen Opfer des Vernichtungskriegs gedenken.
Die AfD hat dem Antrag für den neuen Gedenkort nicht zugestimmt. Meinen Sie, dass wir uns jetzt wieder auf Tiraden über den angeblichen Sündenstolz der Deutschen einstellen müssen?
Das wird von der AfD natürlich gesagt, aber ich fand die Beiträge der AfD heute in der Debatte des Deutschen Bundestages dem Anlass nicht angemessen. Und die AfD singt ja auch immer sehr laut das Klagelied, es würde der deutschen Opfer nicht angemessen erinnert werden. Und da muss man sagen, das ist schlicht und ergreifend falsch. Es gibt die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, die daran arbeitet, in einer Dauerausstellung das Schicksal der 12 Millionen deutschen Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten zu dokumentieren. Und es hat im frühen 21. Jahrhundert sehr viele kulturelle Artefakte gegeben, die an deutsche Opfer erinnert haben. Günter Grass Roman Im Krebsgang, der Fernsehfilm Dresden, der Fernsehfilm Vertreibung mit Maria Furtwängler in der Hauptrolle. Also das ist im deutschen Gedächtnis eigentlich präsent und insofern finde ich, gehen diese Vorwürfe der AfD vollkommen ins Leere.
Es gibt ja noch keinen konkreten Standortvorschlag für die Schaffung der Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsstätte. Wo sollte sie bestenfalls ihren Platz haben?
Im Idealfall hat sie ihren Platz im Zentrum Berlins, da dort auch die anderen zentralen Gedenkstätten stehen. Aber damit sprechen Sie natürlich in der Tat ein ganz großes Problem an. Es wird mit Sicherheit schwierig werden, ein geeignetes Grundstück in der Mitte Berlins zu finden.
Der Bundestag hat die Schaffung einer Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsstätte für die Opfer des Zweiten Weltkriegs in ganz Europa beschlossen. Darüber habe ich mit dem Historiker Martin Ost gesprochen. Ihnen, Herr Ost, vielen Dank.
Haben Sie vielen Dank, Frau Brinkmann.
In der DDR wurde sie als Heldin des anderen Amerika verehrt. Die Bürgerrechtlerin Angela Davis war Kommunistin. Das FBI hatte sie 1970 auf die Liste der 10 meistgesuchten Verbrecher gesetzt und wollte, dass ihr der Prozess gemacht würde. Nach ihrem Freispruch ging die Reise 1972 in die DDR, wo Erich Honecker die damals 26 Jahre alte Angela Davis empfing. 50.000 Bürger warteten am Flughafen Schönefeld auf sie. In Leipzig waren es 200.000. Angela Davis, Hoffnung auf eine internationalistische Bewegung für eine sozialistische, feministische Demokratie, sind der Ausgangspunkt für eine Ausstellung in Dresden. Nathalie Kreis hat sie besucht.
That's what the police do to you. Im Zentrum der Ausstellung steht das Archiv, das von dem Medienereignis erzählt, das sich nach der Verhaftung der Philosophin und Aktivistin Angela Davis 1972 ereignet hat. Hilke Wagner, Leiterin der Kunstsammlung im Albertinum Dresden.
Naja, Angela Davis war Kommunistin. Als solcher empfand man sie als Verbündete. Sie war natürlich viel mehr, sie war Feministin. Aber als Kommunistin war sie inhaftiert. Da hat sich die östliche Welt solidarisiert, die DDR insbesondere engagiert, hat diese große Kampagne ins Leben gerufen, 1 Million Rosen für Angela Davis, an der wirklich unglaublich viele Kinder, Jugendliche, Arbeiter beteiligt waren und eben Postkarten mit einer Rose zur Befreiung von Angela Davis in die USA sandten.
Diese beispiellose Mail-Aktion hat gemeinsam mit internationalen Protesten gegen Davis' Inhaftierung zu ihrem Freispruch geführt.
Und diese Zuschriften, auch Briefe sind darunter, hat Kathleen Reinhardt zum Teil in den Archiven auch ausfindig machen können. Sie sind, sie sagt, wie ein Gedicht eigentlich verteilt in der Ausstellung.
Dieser Moment der Solidarität ist, so sagt Davis in einer Videoinstallation von Angela Freire, das eigentlich Wichtige, nicht ihre Person. Doch zu dieser Zeit war sie bereits eine schillernde Ikone, eine Führerin der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, des Black Feminism und der aufkommenden Gender-Debatten. Die Kuratorin Kathleen Reinhardt hat dafür gesorgt, dass es keine nostalgische Ausstellung geworden ist. Die Ausstellungsmacherinnen spannen den Bogen zu den aktuellen Ereignissen in Deutschland, in Europa und in den USA mit der Black Lives Matter-Bewegung, in die Angela Davis immer noch involviert ist. Mit dem zeitlichen Abstand zu den Ereignissen der 1970er Jahre und intensiver Archivarbeit erscheint vieles klarer und kann leichter kritisch hinterfragt werden.
Natürlich wurde in dieser Propagandamaschinerie Angela Davis auch instrumentalisiert. Und die Anliegen, die natürlich mit ihr als Philosophin weiterhin verbunden sind, die wurden ein bisschen vergessen.
Der Kult um Angela Davis sowie die historische Darstellung in der DDR bilden den Kern der Ausstellung. Das ist aber nur ein Aspekt, auf den sich die Kunstwerke beziehen. Zu sehen ist sowohl Kunst aus der DDR wie Porträts der Aktivistin von Willi Sitte aus den 1970er Jahren. Vor allem aber sind zeitgenössische Positionen ausgestellt, die sich differenzierter mit dem Thema Rassismus, politische Gefangenschaft und Unterdrückung kritischer Stimmen heute befassen. Beispielsweise eine Fotoinstallation von Nassan Tour, Bautzener Straße von 2009, in der er in einem klaustrophobisch engen Kubus Fotos von Zellentüren aufreiht.
Also zum Beispiel ein Projekt von Hasan Khan, was sich als Infiltration eigentlich in Medien, Social Media, aber auch auf unseren Eintrittskarten dann zeigen wird. Und da geht es doch auch ganz stark ums Eingemachte, also auch um uns selbst, unsere eigenen Strukturen. Was ist eigentlich intern auch noch zu tun, was Antirassismus angeht?
Wichtig erscheint eine Arbeit der Israelin Yael Bartana, die in reliefartig verfremdeten Videobildern Protestszenen von israelischen und palästinensischen DemonstrantInnen an der Grenzmauer zeigt. Eine Arbeit, die auf ein Thema verweist, für das Angela Davis häufig kritisiert wird, weil sie sich für die palästinensische Befreiungsbewegung engagiert.
Das ist natürlich eine sehr komplexe Diskussion, möchte ich mal sagen. Was in der Ausstellung auch nochmal eben an verschiedenen Stellen aufscheint, ist auch nochmal diese historische Dimension, die sehr viele auch dabei vergessen, möchte ich mal sagen. Also afroamerikanische Freiheitskämpfer haben sich wirklich schon sehr lange eben mit anderen Freiheitskämpfen verbündet und verbrüdert und das zusammengedacht. Angela Davis steht eben wirklich auch dafür, diese internationale Komponente auch nochmal hier hineinzubringen.
All das sind aktuelle Themen, die derzeit sehr kontrovers diskutiert werden. Die Aktivistin und Philosophin Angela Davis wird auch nach ihrer eigenen Position in den unterschiedlichen historischen Situationen in einem Interviewfilm gefragt. Auf der Höhe ihres Ruhms in der DDR spricht sie vor großem Publikum und in hervorragendem Deutsch, aber verliert kein Wort zur Situation der damaligen politischen Gefangenen, den Dissidenten in der DDR. Die Ausstellung wirft Fragen auf, die aktueller sind denn je.
1 Million Rosen für Angela Davis. Die Dresdner Ausstellung in der Kunsthalle im Lipsius-Bau läuft bis zum 24. Januar. Was morgen in den Feuilletons steht, hat Arno Orzesik längst gelesen.
Die Tageszeitung geriert sich bekanntlich auch schon mal als besserwisserisches Weltverbesserungsorgan mit moralischem Spitzenhäubchen und Agro-Attitüde gegen Andersdenkende. Aber darüber hat sie die Ironie nicht verlernt, wie man etwa an der netten kleinen Kolumne "Dafür wurde die Taz nicht gegründet" erkennt. Im aktuellen Fall heißt das, dass die Taz nicht gegründet wurde, um anlässlich der Corona-Infektion von Melania Trump zu schreiben. Während um den Ehemann großes Tamtam herrschte, ist der Zustand von Melania Trump unbekannt. Da auch ihr Ehemann kein Wort über ihren Gesundheitszustand verlor und es sonst niemand macht, liebe Melania Trump, gute Besserung. Das ist ein feiner feministischer Zug, geschätzte Taz. Und natürlich auch eine Erfüllung des Jesus-Appells, liebet eure Feinde. In einem zugegebenermaßen nur subtilen Zusammenhang mit dem Covid-Ausbruch bei den Trumps steht der Artikel "Leben und sterben lassen" in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Kai Spanke denkt über das sogenannte Trolley-Problem nach, das im Kern um die alte Frage kreist, wann ist es gerechtfertigt, Menschenleben zu opfern, um Menschenleben zu retten? Durchgespielt wird das Ganze am Beispiel eines Straßenbahnfahrers, der sich entscheiden muss, durch Ausweichen aufs Nebengleis einen Menschen oder durch Kurshalten deren 5 tot zu fahren. Sie finden, das sei leicht zu entscheiden, der eine müsse dran glauben, nicht die 5? Nun, dann gehören Sie zu jenen Utilitaristen, die auch der FAZ-Autor Spanke erwähnt. Interessant ist, dass die Befragten der meisten westlichen Nationen das Trolley-Problem utilitaristisch lösen würden, wobei genau diese Bürger in der Regel die Menschenwürde und andere Grundrechte hochhalten. Aber wie viele ihr Urteil aus, wenn es sich bei der Person auf dem Nebengleis um eine junge Mutter von 3 Kindern, bei den 5 anderen Leuten aber um herzkranke Covid-19-Patienten im Rentenalter handelte? Gerade jetzt, da die Triage-Richtlinien mancher Länder beunruhigende Aktualität erhalten, ist das Trolley-Problem mehr als eine philosophische Grille. Mehr als eine popkulturelle Grille ist das Gedenken an John Lennon, der nun 80 Jahre alt geworden wäre, hätte ihn nicht vor 40 Jahren ein verwirrter Attentäter niedergeschossen. Unter dem Titel "O YOLO" zeichnet Joachim Henschel in der Süddeutschen Zeitung anhand guter und schlechter neuer Lennon-Bücher gute und schlechte Seiten des alten Beatles nach und endet zärtlich spöttisch. Natürlich hätten wir ihn gern als weisen Pferdeschwanzgreis mit 80, der in Talkshows Boomern wie Millennials ordentlich übers Maul fährt. Aber die Möglichkeit, dass er längst mit dem Segelboot Richtung Bermuda abgerauscht wäre, sich heute hauptamtlich der Makramee-Kunst widmen und ab und zu für ein Filmteam über Beatles-Zeiten und die Revolution schwadronieren würde, ist fast noch größer. Und auch dieser Lennon fehlt. Shine on, geliebter Wirbelsturmkopf. Ach, wie rührend, der SZ-Autor Henschel. Zurück in die reale Gegenwart. Worüber schreiben in hochpolitischen Zeiten und wie? Fragt mit Blick auf die US-Wahl und Corona die Tageszeitung Die Welt und es antworten von T.C. Boyle über Salman Rushdie und Richard Ford bis Judy C. allerlei Wortkunstschaffende. Nicht sehr artig äußert sich Sibylle Levitscharow. Ich halte nichts von Schnellschüssen der Schriftsteller, auf eine aktuelle Lage zu reagieren, zumindest nicht in einem demokratisch regierten Land wie dem unseren. Das ist eindeutig Sache der Journalisten, die können das ungleich besser. Wenn sich etwas zuspitzt, mascheln sich manche Schriftsteller gern als Politschwätzer auf und das ist fast immer Käse, ein ziemlich löchriger obendrein. Ja, in unserer Weltausgabe steht wirklich Mascheln, keine Ahnung, was das bedeutet. Der Kontext legt so etwas wie Aufblasen nahe. Zum Schluss ein weiteres Lob für die Taz. Neben dem großen Foto eines halbvollen Weißweinglases gedenkt Doris Akrab all der Gläser, die sie auf der Frankfurter Buchmesse leider nicht leeren kann. Die Messe ist ja dieses Jahr ins Netz abgewandert. Herrlich weißweinselig klingen Akrabs Worte. Die Überschrift indessen verbreitet das Aroma von Tränen, schnief, schnief. Sie lautet Wein allein.
Arno Otzesek hat für uns die Kulturseiten vom Samstag gelesen.